Die vier Gesichter des Evangeliums, das ist das Thema heute Morgen. Und bevor wir starten, habe ich eine kleine Bitte an euch. Ich habe eine Frage für euch. Und dazu brauche ich eure Mitarbeit folgendermaßen, nämlich ich bitte euch, dass ihr einmal summt. Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber man muss manchmal so ein bisschen über seine Grenze gehen. Und, super, genau, also jeder findet mal so seinen Grundton, manche, wunderbar, ihr könnt es sehr gut. Stopp. und jetzt geht es darum, dass ihr mit eurem Summen abstimmt. Also wir probieren das einfach mal aus, zum Beispiel, wer von euch isst gern Lakritze? Wie gut schmeckt mir Lakritze? Bitte jetzt summen. Okay. Dann machen wir mal die Gegenprobe. Wie gut schmeckt euch Schokolade? Mm. Das ist sehr gut. Und wie gut war heute Morgen mein Kaffee? Oh, der könnte noch ein bisschen besser werden. Super, ihr seid sehr, sehr gut und das ist toll, weil jetzt geht es nämlich um die eigentliche Frage. Wenn wir von Evangelisation reden, dann gibt es meistens drei Reaktionen, die Menschen auf das Thema haben. Es gibt die, die sagen, ich weiß, ich sollte eigentlich mehr. Und dann gibt es die, die sagen, habe ich schon probiert, funktioniert bei mir nicht. Und dann gibt es die, die sagen, Evangelisation, yes, wir starten. So, und ich würde gerne ein bisschen schauen, wie bei uns heute Morgen so die Stimmung diesbezüglich ist. Und damit es eben nicht ganz so peinlich ist, dürft ihr jetzt einfach eure Zustimmung geben mit eurem Summen. Also nochmal die Aussage, Evangelisation, ich weiß, ich sollte eigentlich mehr. Bitte summen Sie jetzt. Und habe ich schon probiert, funktioniert bei mir nicht. Okay, sehr gut. Und Evangelisation, yes, let's go for it. Wow, super. Sind die richtigen Personen am richtigen Ort? Wunderbar, sehr schön. Dann starten wir gleich los. Die vier Gesichter der guten Nachricht. Und wir beginnen tatsächlich gleich noch einmal mit einer Umfrage über Slido. Jetzt dürft ihr euch digital beteiligen. Bitte wählt euch ein über den Slido-Code 1666067 oder mit dem QR-Code abfotografieren und durchwählen. Die Frage an euch ist, was hast du ursprünglich bei Gott gesucht? Also wenn ihr zurückdenkt an so eure erste Begegnung mit Gott, eure erste Erfahrung im Glauben, wie ihr damals so den ersten Zugang zum Glauben gefunden habt, was war das, was euch sozusagen zu Gott oder zum Glauben hingetrieben hat? Welche Sehnsucht hat euch angetrieben? Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Es gibt natürlich noch viel mehr als die, die da jetzt stehen. Wir haben eine Auswahl getroffen und ich glaube, ihr dürft zwei auswählen davon. Und das sind dann sozusagen eure Top zwei Gründe, warum ihr damals, als es bei euch so mit Gott und dem Glauben begonnen hat, warum ihr damals zu Gott gekommen seid oder was ihr damals bei Gott gesucht habt. Kann man das vielleicht nochmal hochscrollen, dass man die unteren Ergebnisse auch mal sehen kann? Okay. So ganz wenig unter euch haben Schönheit oder Heiligkeit gesucht, das ist sehr schade. Verbundenheit, Freundschaft, Glück, Erfüllung, Frieden, Gerechtigkeit. Und dann kommt es zu den Top 4, glaube ich. Macht sie das vielleicht nochmal wieder runter? Genau, vielen Dank. Also Lebensperspektive und Sinn ist das, was am stärksten bei euch da war. Der Wunsch nach Annahme und Wertschätzung und Geborgenheit und Schutz. Vielen Dank. Was wir da sehen, ist, dass es ganz viele verschiedene Gründe gibt, warum man Sehnsucht nach Gott haben kann oder warum man den Glauben als etwas Relevantes für sich entdecken kann. Wir werden darauf später noch zurückkommen. Vielleicht behaltet es einfach so ein bisschen im Hintergrund, was da rausgekommen ist. Wer von euch kennt die vier geistlichen Gesetze? Ihr könnt es auch summen. Sehr gut. Und haben die bei euch auch eine Rolle im zum Glauben kommen gespielt? Oder bei wem haben sie eine Rolle gespielt im zum Glauben kommen? Also die sind ja sehr bekannt. Mittlerweile heißen sie The Four, sind von Campus für Christus formuliert worden. Und das sind eigentlich vier Schritte, mit denen man versucht, das Evangelium sozusagen in Kurzfassung zu erklären. Ja? Und die vier Schritte lauten ungefähr so, also der erste ist, Gott liebt mich und hat einen guten Plan für mein Leben. Der zweite ist, Sünde trennt mich von Gott und deshalb auch von dem Leben, das Gott für mich bereithält. Dritter Schritt, Jesus nimmt die Konsequenz der Sünde auf sich am Kreuz und deshalb habe ich wieder Zugang zu Gott. Und vierter Schritt, im Vertrauen auf Jesus Christus kann ich mich entscheiden, von jetzt an mit Gott zu leben, im Glauben. Und es ist hier so ein bisschen ein Grundparadigma von evangelikaler Theologie. Das zentrale Problem, das darin zum Ausdruck kommt, ist die Schuld des Menschen. Und das Evangelium oder das zentrale Anliegen des Evangeliums ist, diese Schuld zu vergeben. In Jesus Christus also gibt es wieder Möglichkeit, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott zu kommen. Wenn wir jetzt anschauen, ganz am Anfang der Bibel, also wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann steht ja ganz am Anfang nach der Schöpfungsgeschichte die Sündenfallgeschichte. Und das ist ja eine Geschichte, die erklären möchte, warum das Böse in die Welt gekommen ist oder warum die Welt nicht mehr so ist, wie sie sein hätte können oder sein sollte. Warum ist es nicht so gut bei uns, wie es sein könnte? Auf diese Frage möchte diese Geschichte eine Antwort geben. Und wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir, dass es da genau auch darum geht. Also, im Genesis 2 heißt es, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und im nächsten Kapitel, die Frau nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Also es gibt ein Gesetz und das Gesetz heißt, alle Bäume, nur nicht den einen. Und der Mensch kann wählen zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Und weil der Mensch aber so sein möchte wie Gott, wählt er das Falsche, entscheidet sich sozusagen für das Falsche. Sünde zeigt sich also an dieser Stelle in der Übertretung dieses Gebotes Gottes. Es ist Mangel an Gehorsam. Das Kernproblem, sagt die Geschichte an dieser Stelle, also ist die Schuld, die sich zeigt an der Übertretung des Gebotes Gottes. Und die Antwort des Evangeliums ist Jesu Tod am Kreuz, der alle Schuld stellvertretend auf sich genommen hat und uns so von der Schuld befreit. Ganz eine zentrale Bibelstelle dazu, die das verdeutlicht, ist Römer 3. Gott hat Jesus als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Soweit so bekannt. Das ist jetzt nichts Neues, das ihr jetzt da gehört habt, vermute ich. Das Spannende ist jetzt, dass die Erfahrung der Missionstheologie war, und da verweise ich gerne auf das Buch von Jason George, mit anderen Augen. Die Erfahrung war, dass man in der Mission oft in vielen Kulturen mit dem Thema Schuld nicht angekommen ist, letztlich nicht durchgekommen ist, die Leute irgendwie nicht erreicht hat. Es gibt also Kulturen, die ein anderes Grundproblem oder ein anderes Kernproblem haben, das vorherrscht, und nicht so sehr das Thema Schuld. Also in asiatischen Kulturen zum Beispiel ist ein ganz zentrales Thema die Scham. Wovor muss ich mich schämen und was heißt das dann für mich? Welche Gefahren gehen davon aus? Und im afrikanischen Kulturen herrscht tendenziell das Thema Angst sehr stark vor. Also eine Angstproblematik. Wovor muss ich mich fürchten? Und wie kann ich mich schützen? Und diese Themen sind größer in der Wahrnehmung der Menschen als die Frage nach der persönlichen Schuld. Und jetzt hat man irgendwie gedacht, man könnte vielleicht einfach noch mehr über die Schuld predigen und dann würden die Menschen schon irgendwann merken, dass sie Jesus wirklich brauchen. Und irgendwie merkt man aber, da kommt man auch auf diesem Weg nicht weiter. Und es ist ja ganz spannend, weil das vielleicht auch eure Erfahrung ist in dem, wie es mittlerweile bei uns ist, in unserem Kulturkreis. Weil wir merken ja, vielleicht merkt ihr das in eurem Freundeskreis und Bekanntenkreis, dass das Thema Sünde und Schuld immer schwieriger wird zu thematisieren. Also über Sünde redet man in erster Linie, wenn es um Essensgewohnheiten geht. Und man ärgert sich vielleicht, wenn man wieder ein Strafmandat bekommt, aber man fühlt sich deshalb nicht schuldig. Und es gibt schon einzelne Menschen, die das Thema Schuld, denen das Thema Schuld nahe geht oder die sozusagen von Schuld und von Schulderfahrung betroffen sind und die auch darunter leiden. Aber es ist weniger ein kollektives Thema in unserer Kultur, als es noch vor 50 oder vor 100 Jahren war. Und wenn ihr nochmal jetzt zurückdenkt an das, was ihr vorher beantwortet habt, die Frage, was hat euch persönlich angetrieben zum Glauben, zu Gott, dann war es nicht so sehr, also ich glaube an vierter Stelle, die Frage nach der Schuld. Also nur an vierter Stelle kam das Thema, ich habe Vergebung gesucht und ich habe unter Schuld gelitten. Sondern das größere Bedürfnis, die größere Sehnsucht war nach Lebensperspektive und Sinn, nach Annahme und Wertschätzung, nach Geborgenheit und Schutz. Und es wäre jetzt natürlich auch, könnte man jetzt noch einmal sagen und fragen, was ist es denn heute bei uns? Ja, da hat sich das auch vielleicht wieder verändert zu damals. Aber es ist so die Frage, die uns heute beschäftigt, an diesem Morgen. Nämlich, was ist, wenn das Thema Sündenvergebung oder Schuld und Vergebung nicht die einzige Möglichkeit ist, wie wir das Evangelium erklären können oder was Evangelium ist. Was, wenn Gott nicht nur eine Antwort hat, sondern eine Antwort, eine Lösung, eine Erlösung für alle Kernprobleme, die Menschen haben? Was, wenn wir uns ganz lange Zeit auf einen Aspekt von Evangelium fokussiert haben und darüber vielleicht andere Aspekte verloren oder vergessen haben? Das möchte ich mit euch gerne jetzt entdecken und ich hoffe, dass ihr mit mir diesen Schritt oder diese Schritte durchgeht. Also das erste war Schuld und das zweite ist die Scham. Andy Crouch, amerikanischer Theologe, sagt, in modernen Kulturen erleben wir derzeit eine Wiederkehr der Scham. Und er sagt, das ist ein Nebenprodukt der Logik der sozialen Medien. ganz egal, in welche sozialen Medien man hineinschaut, ob das jetzt Facebook ist oder Instagram, TikTok, you name it, Snapchat, überall geht es darum, sich selbst darzustellen und sich selbst zu präsentieren. Und es ist ein unglaublicher Druck, sich gut darstellen zu müssen. Also ich habe mit meinem Sohn in der Vorbereitung darüber gesprochen und er hat gesagt, Mama, das kannst du dir nicht vorstellen, aber das ist ganz normal. Wir kennen das gar nicht anders, als dass wir uns darstellen und präsentieren müssen. Ein unglaublicher Zwang in dieser Gen Z, ja, wie wir sagen, aber es ist ja mittlerweile auch in allen Generationen angekommen, sich von der besten Seite zu zeigen, sich zu präsentieren, zu zeigen, wie gut man ist, was man alles kann, was man alles hat. Und damit steigt der Druck, dass wenn ich sehe, wo alle anderen sind und was die alle können und was sie alle haben, welche tollen Momente die erleben und welche schönen Urlaube und welche tolle Familie und welches super Auto und wie erfolgreich, dass wir dann bei uns insgeheim denken, oh, kann ich mit dem allen mithalten? Ja? Vielleicht bin ich nicht so. Und jetzt könnt ihr alle einfüllen, was für euch da stimmt. Vielleicht bin ich nicht so glücklich, erfolgreich, intelligent, kreativ, schön, gesund, reich wie XY. Und diese Thematik hat sich natürlich gesteigert dadurch, dass wir uns jetzt nicht mehr vergleichen mit den drei Nachbarn im Dorf, sondern in der Global Village mit allen, die uns erreichbar sind, und das sind ziemlich viele. Also es entsteht eine Kultur des Vergleichens und damit eine Schamkultur. Wir bekommen das Gefühl, wir müssen uns schämen für das normale Leben, das wir leben, ja, und für das, was wir alles nicht zustande bringen. Und das Spannende ist ja, dass in der Generation Selfie der Status, der eigene Status, heißt ja auch nicht umsonst so, der Status wird von der Gruppe gewährt. Also mein persönlicher Wert steigt mit der Anzahl der Likes, die ich bekomme. Und das ist ganz eine typische Vorgangsweise innerhalb einer Schamkultur. Weil in der Schamkultur entscheidet die Gruppe über meinen Wert. Schamforscherin Brené Brown sagt, dass im Kern Scham bedeutet, nicht dazuzugehören oder die Angst davor, nicht gut genug zu sein, um dazuzugehören. In der Sündenfallgeschichte sehen wir diese Scham auch. Da heißt es, da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Nackt sein, das ist ja eins von den schlimmsten Albträumen, die Menschen haben, dass sie glauben, sie sind nackt innerhalb von einer großen Gruppe von Menschen. Ja. Nackt sein ist der Inbegriff von sich schämen müssen. Sie merkten, dass sie nackt waren, deshalb flochten sie Feigenblätter und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Und da antwortete der Mensch, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin, da habe ich mich versteckt. Nackt sein, sich verstecken müssen, tiefster Ausdruck von Scham. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurer eigenen Kindheit. Ja, ich bin gar nicht da. Scham hat also immer etwas mit einem Beziehungsgeschehen zu tun. Es ist im Grunde das Gefühl, wenn die anderen alle wüssten, wer ich wirklich bin, ja, wenn die wirklich sehen würden, wer ich im Kern bin, dann würden sie mich nicht mögen. Und dann würde ich nicht dazugehören. Dann würden sie mich ausschließen. Das ist im Kern das Grundgefühl von Scham. Und hier in der Erzählung, in der Sündenfallgeschichte, spüren wir das. Es geht um Trennung. Es geht um das sich abwenden von einer Freundschaft. Es geht um das Herausfallen einer Beziehung. Das Problem an der Stelle ist also weniger die Übertretung eines Gebotes, eines Gesetzes, etwas, was zwischen Gut und Böse unterscheidet, sondern das Problem an der Stelle ist eigentlich der Bruch einer Vertrauensbeziehung. da ist was, was eine Loyalität in die Brüche gegangen. Es ist illoyal geworden. Und damit geht einher der Verlust von Würde und von Ehre. Ich verliere meine Würde. Und am Ende passiert genau das, wovor man ja in der Scham am meisten Angst hat, nämlich ich gehöre nicht mehr dazu, ich werde hinausgeschmissen. Am Ende der Geschichte, wir wissen, wie sie ausgeht, bedeutet es, vor den Toren der Stadt, ja, vor den Toren des Paradieses zu landen, nicht mehr dazu zu gehören. Was bedeutet Erlösung in diesem Drama? Was bedeutet es in diesem Kernproblem, erlöst zu werden? Ihr dürft gern mitreden. Ja, genau. Ja, trotzdem. Ja, genau. Was habe ich jetzt noch gehört?
Neue Würde zu bekommen.
Ja, genau. Erlösung von Minderwertigkeit, Wiederaufnahme, Würde, Ehre, Wert, Annahme. Und die Beispiele für diesen Wert, die durchziehen sich durch die ganze Bibel. Und allein wenn wir nur anschauen, dass das Volk Israel als kleines, unwertes Volk gerufen wird, um eine zentrale Rolle, die zentrale Rolle in der Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit zu spielen, ist ein Bild für sich. Wir sehen es an vielen anderen Stellen. Ich nehme exemplarisch einfach das Gebet der Hanna heraus, 1. Samuel, erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Ganz ähnlich ist es dann im Neuen Testament, wo es bei der Maria, bei dem Gebet der Maria heißt, er stößt die Gewaltigen vom Thron, erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er, die Reichen lässt er leer ausgehen, er gedenkt an seine Barmherzigkeit und hilft dem Diener Israel auf. Es ist Wiederaufnahme, es ist Wiedereinsetzung. Es ist Zurückgeben von Würde. Die klassische Geschichte, die Jesus erzählt, dazu ist natürlich der verlorene Sohn. Noch bevor er überhaupt dazu kommt, irgendeine Reue zu äußern, rennt ihm der Vater entgegen und schmeißt ihm quasi die ganzen Attribute, die für Würde und Wert stehen in dieser damaligen Kultur, das Kleid und die Schuhe und den Siegelring, über und sagt ihm damit, du gehörst dazu, du bist wieder aufgenommen in unsere Familie. Du hast Würde, du hast Wert, ganz egal wie abgeschlampt du daherkommst und was du die letzten 10 Jahre gemacht hast. Bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Die klassische Annahmegeschichte schlechthin ist von Jesus mit Zachäus erzählt wird. Der Zachäus ist der klassische Außenseiter überhaupt, der nicht dazugehört zur Gemeinschaft, der ausgeschlossen wurde und der da oben irgendwo am Rand sitzt, am Baum, und Jesus in der Menge den einen sieht und ihn beim Namen ruft. Und diese 2 Dinge sind in diesem Zusammenhang ganz entscheidend: gesehen werden und beim Namen gerufen werden. Das hat was mit Würde zu tun und mit Ehre. Und von Schuld und Vergebung ist an dieser Stelle überhaupt nicht die Rede. Ganz am Ende geht es dann darum, dass er ganz aus sich heraus Reue zeigt und es wieder gut macht. Aber um Vergebung und Schuld geht es in dieser Geschichte gar nicht. Also, wenn in einer Zeit, in der wir leben, Menschen sich permanent fragen, bin ich gut genug? Bin ich gut genug für meinen Chef? Bin ich gut genug für meine Frau oder für meinen Mann oder für meine Kinder oder für meine Freunde? Bin ich gut genug? Dann lautet die Antwort des Evangeliums vielleicht, ja, Du bist wert. Du bist würdig. Du bist genug. In Jesus Christus bist du angenommen. Gott kennt dich beim Namen. Er sieht dich an. Du gehörst zur Familie. Und dann ist Bekehrung etwas, was ganz stark mit Beziehungsgeschehen zu tun hat, nämlich mit dem Wiedereintreten in eine Gemeinschaft, Wiederaufnahme von Beziehungen. Es ist ein Wechsel von Loyalitäten, es ist eine neue Zugehörigkeit. Okay, das war die Scham. Bereit für den nächsten Schritt? Wir summen jetzt. Super. Die Angst. Im ganz engen Zusammenhang mit der Angst, mit der Scham steht ja die Angst, weil in der Scham inhärent drinnen ist, dass wir Angst vor Ausgrenzung haben. Und Ausgrenzung, wenn wir nochmal das Bild von der Sündenfallgeschichte nehmen, bedeutet herauszufallen aus dem Schutzraum Gottes. Da ist dieser paradiesische Garten und hinausgeworfen zu werden, bedeutet ausgeliefert zu sein, bedroht zu sein, nicht mehr geschützt zu sein von diesem Gott, der das drüber hält, ja, der sozusagen seine großen segnenden Hände darüber hält. Und vor den Toren des Paradieses, da droht der Tod. Da droht ist mein Leben bedroht. Wir schauen nochmal in diese Geschichte hinein. Jetzt kennen wir sie ja schon, aber an derselben Stelle nochmal pointiert ein anderes Augenmerk. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Da waren wir. Sie flochten Feigenblätter und machten sich Lendenschurze. Und der Mensch antwortet: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Rausfallen aus der Beziehung, der Beziehung zu Gott, den Rücken zu kehren, das bedeutet rausfallen aus dem Schutzraum, aus dem von Gott geschützten Lebensraum, bedeutet den Mächten, die da draußen sind, und die sind da, schutzlos ausgeliefert zu sein. Und auch das ist ja etwas, womit wir heute gut in Verbindung treten können, was wir spüren, was auch für uns heute relevant ist und richtig ist und wichtig ist. Wir erleben unser Leben bedroht. Das Leben wird immer komplexer, immer undurchschaubarer, immer unkontrollierbarer. Wir fühlen uns ausgeliefert, ohnmächtig all diesen Dingen, die da draußen passieren. Sei es die Viren, sei es die Putins dieser Welt. Es ist eine Kultur der Angst, die besonders seit der Pandemie unter uns entstanden ist. Eine Krise toppt die andere. Ich wiederhole hier, ihr wisst das alle, Wohlstandskrise, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise. Wir kommen eigentlich überhaupt nicht mehr raus aus dem Klimakrisenmodus. Und jetzt dreht am Horizont auch noch die KI. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis das so richtig einsetzt und die Leute richtig Panik kriegen. Kultur der Angst. Und es ist spannend, weil die Bibel wird an dieser Stelle richtig groß. Das ist richtig kosmologisch, was hier erzählt wird. Im Epheserbrief heißt es: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Da geht es um ein ganz, ganz großes Gut und Böse. Nach der Erzählung von Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars. Das ist diese Liga. Ja, da geht es um richtig großes Gut und Böse. Und es ist so wie in diesen Filmen. Es beginnt so ganz klein und man merkt irgendwie an der einen oder anderen Stelle, dass es irgendwie bricht und dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Und es wird immer dramatischer und immer größer. Und am Ende sieht man das große Bild und man merkt, wow, da ist richtig was Riesiges im Gang, das wir eigentlich gar nicht richtig durchschauen und verstehen können. Und das weit über unseren Horizont hinausgeht, was da passiert. Und der Mensch ist so ein bisschen hin und her geworfen zwischen diesen Mächten, in diesem Zwischendrin, und das nennt sich dann Mittelerde. Ja. Was ist in diesem Bild Erlösung? Was ist in diesem Bild Erlösung? Erlösung bedeutet den Untergang von all dem, was der Schönheit und der Herrlichkeit des Lebens in all seiner Größe, Breite, Fülle, Schönheit entgegensteht. Es ist letztlich die Besiegung des Bösen schlechthin. Das ist Erlösung in dieser Denke, in diesem Denkhorizont. Und deshalb hat Jesus auch in seinem ganzen irdischen Wirken immer Dämonen ausgetrieben. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und der Erzählstrang dieses Angstschutzmusters, der ist richtig toll. Der läuft richtig so nach so einem epischen Programm ab. Da ist Gott, der souveräne Herrscher, der alles durch sein Wort geschaffen hat. Ja, und der Mensch ist auf diese Erde gestellt als sein Stellvertreter und er soll hier in seinem Namen Gutes tun. Aber dann fällt er durch den Einfluss des Bösen vom Guten ab und die finstere Macht beginnt auf der Erde zu regieren. Die Vertreibung aus diesem guten Zustand bedeutet ausgeliefert sein, bedeutet Kampf. Und dann kommt Jesus, der Eroberer, der Rückeroberer, der Befreier aus dieser negativen Dynamik von Finsternis und Bösem. Scheinbar siegt das Böse am Kreuz. Aber in Wirklichkeit war genau das Gegenteil der Fall, nämlich Jesus unterwirft sich der Autorität des Vaters, bricht den Fluch der menschlichen Rebellion. Und so ist der Tod Jesu eigentlich sowas wie ein genialer Schachzug Gottes auf dem Weg zum Sieg. Eine Strategie, die heißt, am Ende ist die Auferstehung. Und dann wird Jesus reintronisiert auf der Seite des Vaters und der Tod als schlimmste mögliche Ausgrenzung ist überwunden. Halleluja. Und der Mensch kann unter der göttlichen Autorität einen Wechsel vollziehen von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Das ist doch großartig. Die Dynamik dieses Angst-Schutzmusters wird herkömmlich eben animistischen Kulturen zugerechnet, wie es zum Beispiel in Afrika der Fall ist. Dort versucht man dann, dieser Angst Herr zu werden mit Talismanen, mit Ritualen, mit magischen Ritualen, mit Zaubersprüchen, mit Flüchen. Aber Hand aufs Herz, in unserer westlichen Welt erleben wir das doch ein bisschen abgewandelt genauso, oder? Also Menschen versuchen, ihrer Angst Herr zu werden durch kurioseste Dinge. Ihr könntet jetzt wahrscheinlich 100 Dinge aufzählen. Ich nehme ein Beispiel, Klangschallenmeditation, kürzlich beigewohnt. Als geistige Entschlackung gegen alle Belastungen des Alltags, gegen schlechte Einflüsse, negative Energie, Belastung von Lärm und Stress. Spiritualität wird zu einem Weg, um gesünder, um erfolgreicher, um fröhlicher, länger, besser zu leben und sich all der negativen Einflüsse zu entledigen, die man eben erlebt. Und jetzt kann man das ein bisschen zynisch so formulieren, aber was dahinter steht, ist ja ganz, ganz eine ernstzunehmende Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die wir alle teilen. Die Sehnsucht dieser Angst, Herr zu werden, mit diesem Leben hier zurechtzukommen auf dieser Erde, die so ist, wie sie ist und die nicht besser werden wird. Und Erlösung zu erfahren von Krankheit, von Depression, von Einsamkeit, von all dem, was uns unterdrückt, was uns niederdrückt, was uns Angst macht. Das Evangelium hat eine Antwort auch auf diese Frage, auf diese Angst vor dem Bösen. Im Hebräerbrief heißt es, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Christus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Und Sklaverei ist das Bild in unserer Bibel schlechthin, wovon wir erlöst werden. Das ist die Urerzählung des Judentums und die Urerzählung des Christentums. Er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus der Sklaverei befreien. Das Evangelium heißt, fürchte dich nicht an dieser Stelle. Fürchte dich nicht. Und wie oft kommt das in unserer Bibel vor? Von Anfang bis Ende, fürchte dich nicht. Wenn Gott in das Leben von Menschen tritt, dann heißt das, fürchte dich nicht. Es gibt Erlösung von Angst, es gibt Geborgenheit und Schutz, die wir im Glauben und in Jesus Christus erfahren. Alright, letztes. Geht's noch? Sehr gut, das ist super. Im Übrigen habe ich das mit dem Summen von einem ganz am alten Ding, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das Seminar Kabarett von Bernhard Ludwig. Kennt das noch irgendwer? Yay! Das war toll und da haben wir gedacht, das machen wir jetzt wieder, das ist wert. Ohnmachtsproblematik. So, das ist das letzte Gesicht, das wir uns heute anschauen wollen. Wir haben gesagt, Trennung von Gott bedeutet herauszufallen aus dem Schutzraum Gottes. Bedeutet herauszufallen aus dem geschützten Lebensraum. Und was jetzt damit noch einhergeht, außer dass das Leben gefährdet ist, ist, dass wir göttliche Vollmacht verlieren, wenn wir nicht mehr da drinnen sind mit ihm. Der theologische Gedanke dahinter ist folgender. Der Mensch trägt ja als Geschöpf Gottes etwas Göttliches in sich. Ja, er trägt etwas von dieser göttlichen Vollmacht in sich. Er hat göttliches Potenzial, könnten wir sagen, als dieses Geschöpf Gottes. Ja, er ist ein Ebenbild Gottes. Und in dem Moment, wo er rausfällt aus dem Paradies, verliert er auch etwas von dieser göttlichen Vollmacht, die ihm eigentlich innewohnt. Und jetzt wird das Leben mühsam und beschwerlich. In der Sündenfallgeschichte heißt es, du wirst Mühsal und Beschwerden haben, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Dein ganzes Leben wirst du im Schweiß deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Bam! Jetzt ist es vorbei mit dem schönen Leben. Jetzt geht es ums Überleben. Es ist alles mit Schmerz verbunden, mit Mühsal, mit Anstrengung, mit Schweiß, mit Blut, Kinder kriegen und Acker bebauen, alles ist mühsam. Die Erfahrung von Mangel, von Misserfolg, von Ohnmacht, von dem Mangel an Ressourcen, dass nicht alles zur Verfügung steht, dass man sein Potenzial nicht entfalten kann. Misserfolg. Im Römerbrief heißt es, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Haben die Herrlichkeit verloren. Eine tolle Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, in ihnen kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. In uns kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr in dieser Weise zum Ausdruck, wie es zum Ausdruck kommen könnte oder hätte sollen. Und das Wort, das dahinter steckt, Herrlichkeit Gottes, das kommt aus dem Hebräischen und da heißt es Kabot. Und die Kabot Gottes, das ist sowas wie der Lichtglanz der Sonne. Das ist das Energiefeld, das Göttliche, an dem wir angeschlossen sind. Das bedeutet Kraft, Schönheit, Potenzial. Und von dem sind wir abgeschnitten. Die kommt in uns nicht mehr zum Ausdruck. Es ist so dieses Gefühl, in mir wäre so viel mehr, wie ich könnte so viel mehr sein, ich könnte so viel mehr tun und irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Es reicht nie. Ja, es ist nie genug. Ich bemühe mich, ich setze mich ein, ich tue, ich gebe alles, was ich kann. Und letztlich komme ich irgendwie doch nicht vom Fleck. Seit der Pandemie gibt es einen Begriff, der permanent auftaucht und der heißt Massenphänomen Erschöpfung. Die kollektive Erschöpfung seit der Pandemie, das ist riesengroß unter uns. Das Gefühl der Antriebslosigkeit, der Kraftlosigkeit, des Ausgebranntseins, das hat sich so sehr verstärkt in den letzten Jahren noch zu dem, wie es vielleicht vorher schon war. Wir wissen aus der Psychologie, dass Selbstwirksamkeit, also sich selbst als wirksam zu erleben, ein ganz entscheidender Schlüsselfaktor ist, um psychisch gesund zu sein. Also das ist der Kern von dem, wer wir als Menschen sind, dass wir uns als wirksam erleben dürfen. Dass wir merken, wir können was, wir können beitragen. Etwas in mir ist da, das raus möchte und das beschenken möchte, einen Beitrag leisten will. Also es ist ein ganz tiefer und echter und wertzuschätzender Wunsch nach Kraft, nach Entfaltung, nach Potenzial, nach Vollmacht, nach Gabe. Was ist die Antwort des Evangeliums? Was ist unsere Antwort, die wir da als Christen haben? Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Die Antwort des Evangeliums an dieser Stelle ist Pfingsten. Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit das wieder neu geschenkt bekommen von göttlichem Potenzial und von Kraft. Das Evangelium sagt also an dieser Stelle, Gott sagt dir zu, dass du in ihm, obwohl du schwach bist, stark bist. Irre, sagt Paulus. In ihm bekommst du Möglichkeit, dein Potenzial zu entfalten. Gott will in dir wohnen, in deinem Geist. Und dann wird etwas neu freigesetzt. Und dann ist es so, wie wenn eine Tür aufgeht und du kannst in einen neuen Raum treten und du erlebst Veränderung. Du bekommst Hilfe. Du bekommst Möglichkeiten. Es tut sich was. Du kannst wirksam sein. Du erlebst Sinn. Das ist das göttliche Geschenk durch den Heiligen Geist, das uns versprochen ist und in dem, das wir in Anspruch nehmen dürfen, in dem wir leben dürfen. Jesus hat es so gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Klammer auf, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber in mir werdet ihr Frucht bringen. Das Evangelium heißt also an dieser Stelle, Jesus hat dir den Weg zurück in seine Kabot gebahnt. Gottes Energiefeld steht dir offen. Komm, du bist eingeladen in Gottes Kraftfeld, in seine Fülle, in seine Wirksamkeit, in seine Schönheit. Schuld, Scham, Angst, Ohnmacht. Die gängige Grundstruktur, an die wir oft denken, wenn wir sagen, was ist das Evangelium, die vier geistlichen Gesetze, Schuld, Vergebung, ist vielleicht nicht die einzige Möglichkeit, um die Erlösung durch Jesus Christus zu erzählen. Es gibt unterschiedliche Ansätze der Kernbotschaft der biblischen Überlieferung, die jeweils korrelieren mit der Grunderfahrung des Menschen, mit einer Sehnsucht des Menschen. Und Gott, ja, Gott hat eine Lösung für alle Kernprobleme der Menschen. Für meine, für deine, für die Menschen in Asien, für die Menschen in Afrika, überall. Wenn wir uns das im Querschnitt nochmal so einfach um die Kernthemen nochmal so rauszugreifen anschauen. Die vier Gesichter des Evangeliums. Worin besteht Erlösung oder wovon werde ich erlöst? Wie werde ich frei? Bei dem Thema Schuld ist es die Erlösung von Schuld und Versagen. Beim Thema Scham werde ich frei von Minderwert und Ausgrenzung. Beim Thema Angst werde ich frei von Bedrohung und Gebundenheit und beim Thema Ohnmacht von Machtlosigkeit und Mangel. Was ist die zentrale Erfahrung, die dann da dahinter steht, die der Mensch machen kann? Bei der Schuld ist es die Vergebung. Bei der Scham ist es die Annahme, die Zugehörigkeit, der Wert. Bei der Angst ist es die Geborgenheit, der Schutz des Lebens. Und bei der Ohnmacht Wirksamkeit und Fülle. Wie könnte also die gute Nachricht an dieser Stelle heißen? Bei der Schuldproblematik heißt die gute Nachricht vielleicht, Gott ist an deinem ewigen Schicksal interessiert und vergibt dir deine Schuld. Beim Thema Scham heißt die gute Nachricht vielleicht, Gott ist an deinem Wert und deiner Würde interessiert und er führt dich heraus aus Ablehnung. Beim Thema Angst heißt die gute Nachricht vielleicht, Gott ist an deinem Wohlergehen interessiert und er will dein Leben bewahren. Und beim Thema Ohnmacht, Gott ist an deinem Potenzial interessiert und er will dir seine Kraft zur Verfügung stellen. Spannend auch, dass man diese Themen tatsächlich dem Leben Jesu zuordnen kann. Schuld ereignet sich und Vergebung ereignet sich am Kreuz. Der stellvertretende Tod am Kreuz. Die Scham wird beantwortet in der Zuwendung Jesu, die er im Leben gelebt hat, als er den Menschen begegnet ist, also durch sein Leben. Das Thema Angst wird überwunden in der Auferstehung, im Sieg über den Tod. Und die Bevollmächtigung passiert im Geist zu Pfingsten, im Geist durch Jesus Christus. Und dem kann man natürlich auch diese vier Kernfeste des christlichen Glaubens zuordnen. Ja. Karfreitag, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Spannend. Ja, wer das noch vertiefen möchte, an dieser Stelle hören wir damit jetzt schon auf, oder vielleicht auch nicht schon, sondern Gott sei Dank, ist vorbei. Aber wer das noch gern vertiefen möchte, vielleicht nicht heute, aber morgen oder übermorgen oder an einem anderen Tag, dem lege ich das Buch nochmal ans Herz, mit anderen Augen und auch ganz besonders, wer gerne hört, das kann man super beim Kochen machen, mache ich die ganze Zeit, Podcasts hören, der Movecast von Martin Benz, das Evangelium neu entdecken und auch der Podcast von Jens Stangenberg, drei Gesichter des Evangeliums. Da wird das auch nochmal ganz breit und tief durchbesprochen und erklärt und ist sehr spannend. Wenn ihr das, den Verweis dann nachher noch wollt, könnt ihr zu mir kommen, dann kann ich euch das nochmal sagen. So, also an dieser Stelle mal vielen Dank, dass ihr euch so, dass ihr so durchgehalten habt. Wie geht's mir jetzt? Bitte summen Sie jetzt. Oh, das war schön. Das ist super. Es gibt viel jetzt, was ihr verarbeiten müsst und ich lade euch jetzt zu Folgendem ein, dass ihr das nicht alleine macht und auch nicht mit mir, sondern miteinander. Ich lade euch ein zu so kleinen Gesprächsgruppen, zu so Murmelgruppen und bitte euch, dass wenn ich euch sage jetzt, dass ihr das dann macht, und zwar, dass ihr euch so zu dritt zusammentreht, gerade so wie ihr da sitzt oder auch zu viert, aber vielleicht nicht mehr, weil sonst wird das Gespräch nicht mehr so lebendig. Und dass ihr euch Folgendes fragt. Also die Frage, die ihr jetzt hoffentlich bei euch da ist, ist, was bedeutet das, was wir jetzt gehört und gedacht haben, für die Frage, wie bringen wir das Evangelium zu den Menschen, die uns wichtig sind? Ja, oder was bedeutet das für die Vermittlung von dem, was gute Nachricht ist für die Menschen von heute? Und darüber bitte ich, dass ihr miteinander ins Gespräch kommt. Drei Fragen. Die erste Frage ist so eine für euch ganz persönlich. Bitte beantwortet mal für euch die Frage, welche von diesen vier Gesichtern spricht mich denn persönlich an? Also wo merke ich, wo habe ich heute meinen Zugang? Wo erlebe ich am ehesten Evangelium? Wo ist für mich die Stelle, wo Evangelium lebendig wird? Ganz persönlich. Und im zweiten Schritt überlegt dasselbe bitte für die Personen, die in eurem Umfeld sind. Eure Freunde, eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen. Was glaubt ihr, welches Kernproblem betrifft diese Menschen am meisten? Und wenn ihr das geschafft habt und ihr kommt zur dritten Frage, das wäre super, wenn ihr das auch noch schafft, aber vielleicht auch nicht, aber wenn ihr es schafft, ist toll. Nämlich, und das ist ein bisschen die heikelste Frage, und da muss man einfach vielleicht ein bisschen so kreativ werden und ein bisschen träumen, aber wir haben ja gestern gehört, dass Träumen ganz wichtig ist. Und zwar, welche Art von Vermittlung könntet ihr euch vorstellen, wäre für diese Gesichter des Evangeliums eine passende? Also in welcher Form könnte das Evangelium an dieser Stelle lebendig werden? Eins ist klar, dass das Evangelium zu den Menschen kommt, dass es gespürt wird, erlebt wird, erfahren wird. Dazu braucht es Menschen, die vom Kommen Gottes in diese Welt erzählen, die bezeugen diese Hoffnung, dass ein anderes Leben möglich ist. Und es braucht Orte, wo die Geschichte Gottes immer wieder erzählt wird und gefeiert wird, in einer Weise, die Menschen nachvollziehen können und wo sie einen Zugang haben und wo sie mit einsteigen können in dieses Fest des Lebens. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber wir werden es nicht machen. Wir machen es nicht. Gott macht es. Es ist Gottes Mission. Wir werden die Welt nicht retten. Wir hier nicht und auch alle anderen nicht, weil Gott es schon längst getan hat. Und er tut das immer noch und immer wieder. Er ist unaufhörlich in unserem Leben am Wirken und im Leben der Menschen, für die wir uns so sehr wünschen, dass sie etwas davon verstehen könnten, was es bedeutet, zu diesem Gott zu gehören, der uns ein neues, ein anderes Leben schenkt, der uns befreit von all dem, was uns so klein machen kann und runterdrückt. Die Befreiung und Erlösung spüren sollen. In diesen Menschen ist der Heilige Geist in diesem Moment am Wirken. Gott ist immer schon unterwegs. Er ist unaufhörlich zu den Menschen unterwegs.